live in Mixtapes.
Hallo Christian.
Hallo Lukas.
Bist du im Fußballfieber?
Ja, es geht. Ich bin ja in erster Linie ein Fan der österreichischen Nationalmannschaft. Also ich bin jetzt nicht mehr, als Kind war ich schon mit einer Gruppenmannschaft sehr eng verbandelt. Jetzt bin ich hauptsächlich ein Fan der Nationalmannschaft und jetzt kommt die Europameisterschaft und es ist, glaube ich, unsere Aufgabe, gute Stimmung zu machen im Vorfeld.
Das wäre der Plan für heute. Wir haben heute einen Gast bei uns. Unser Thema ist ja normalerweise Musik und um das zu verbinden, Fußball, Musik, haben wir heute jemand gefunden, wo ich glaube, dass er eigentlich alle Kriterien erfüllt, um heute hier wirklich der Gast zu sein, den man sich wirklich wünschen kann.
Michi Harz.
Hallo.
Hallo, grüß euch. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin sehr stolz, dass ihr mich ausgewählt habt und so nett anmoderiert habt.
Es gibt ja den Sänger der Lightning Seeds, der hat gemeint, das ist das Normalste der Welt, dass sich Fußball und Musik irgendwie gut ergeben. Der hat das irgendwie so formuliert einmal, glaube ich. Ne?
Ja, wobei so natürlich finde ich es gar nicht, weil irgendwie beim Fußball geht es darum, dass einer gewinnen soll und bei Musik sollte eigentlich kein Wettbewerb sein. Mhm. Aber es ist wahrscheinlich, sind die zwei Dinge, die so richtige Massen am meisten begeistern, glaube ich, wenn man weltweit schaut.
Ja, beides erzeugt so Emotions halt.
Weltweit. Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Leidenschaft und Emotion.
Das ist das, was zusammenkommt, ja.
Und du warst da wirklich drinnen?
Ich war da drinnen, vor allem im Fußball, ja. Aber Musik eher weniger, obwohl ich da auch einige Sachen schon gemacht habe, aber ich bin ja leider gänzlich unmusikalisch. Ich werde oft gefragt, was spielst du für ein Instrument? Machst du auch Musik? Ich bin leider über den Blockflötenunterricht in der Volksschule nicht hinausgekommen.
Aber irgendwie machst du ja Musik, du bist der DJ.
Ja, das ist sehr semi-professionell. Hat sich irgendwann ergeben, du hast es angesprochen, lustigerweise auch von den lieben Freunden bei der Wiener-Fans, die haben mich damals gefragt, vor zig Jahren war ein Wiener da, wir haben gesagt, nachher gehen wir alle ins, jetzt sage ich es hoffentlich wieder nicht falsch, B72, da machen wir Aftershow-Party nach einem kleinen Wiener Derby, das ist ja ein super Derby of Love ist. Und da habe ich dann auflegen dürfen und daraus ist auch eine Leidenschaft entstanden und ich mache das nicht so häufig, aber ab und zu darf ich früher öfters als heute, da hat es auch noch mehr Indie-Fesseln gegeben und da bin ich dann froh, wenn sie mich nicht mit faulen Eiern bewerfen.
Warum ist eigentlich die Vienna so ein Club, wo viele coole, interessante Typen da irgendwie mitmachen und sich beteiligen? Hat sich das so ergeben, zufällig, oder gibt es da einen Grund dafür? Oder?
Ja, ich kann das auch nicht erklären. Ich habe das dann irgendwann mitbekommen, dass das, ich würde sagen, beim Sportgebrauch auch so ähnlich. Mhm. Also es war dann auch, wir haben einmal ein Spiel gehabt am Dornbach und dann war auch irgendwie so, gleich beim Aufwärmen, so die Killers im Hintergrund. Haben mich gleich voll gefreut. Die anderen Mitspieler haben sich wahrscheinlich nicht auskennt, was das für Musik ist. Nein, ich glaube, das ist eine spezielle Kultur auch, eine sehr, sehr schöne Kultur, die Wiener und Sportfans, sehr friedlich. Mhm. Und die haben anscheinend diesen gleichen Musikgeschmack auch, ja, den ich mit ihnen teile. Und mir fällt der Mehmet Scholl ein, der hat auch einen sehr guten Musikgeschmack. Also natürlich alles subjektiv, ja. Also habe ich mal gehört. Und ist auch ein guter Freund von den Sportfreunden Stiller, die übrigens einmal ein Trikot von mir bekommen haben. Auf das bin ich auch stolz. Ich hoffe, sie haben es noch und haben es nicht schon, wer was Klo hängt oder so. Also ein Nationaltrikot natürlich, nicht Rapid.
Wenn wir dich jetzt da haben, wir wollen noch kurz ansprechen, vielleicht ganz kurz deine Karriere. Wenn das alles stimmt, du bist, glaube ich, von Hans Krankl 1990 zu Rapid geholt worden, wenn ich mich richtig informiert habe.
Also unter Hans Krankl habe ich debütiert in der ersten Mannschaft. Der hat mich dann raufgeholt sozusagen, was natürlich sehr schön war, weil es auch irgendwo sein Jugendidol war. Ich bin eigentlich ein Kind von Rapid. Ich bin aufgewachsen bei Rapid im zarten Alter von, ich glaube es waren 5 Jahre, habe ich meinen ersten Schuh zerrissen, noch auf der alten Pfarrwiese, worauf ich auch stolz bin.
Da wollte ich, was die Pfarrwiese, was ist das eigentlich genau? Habe ich schon oft gehört. Das ist klein im Stadion, oder?
Du, nein, ist großer Mythos, gibt es ja leider nicht mehr. Ja. Da steht jetzt, stehen jetzt so ein Freizeitclub und Tennisplätze. Das war die Heimstätte von Rapid, das ist circa 500 Meter entfernt vom jetzigen Stadion, also auf der anderen Seite. Und war ganz abenteuerlich, also so, wie man sich es vorstellt, so alte Holzbaracken und simple Tribünen, eher so ein Halbnaturstadion, so aufgeschütteter Hügel. Ja, und wir haben, also da hat Rapid auch große Triumphe früher gefeiert und wir haben dort damals auch noch gespielt, bis dann eben der Umzug ins Neustadion war. Und da war ich dann, glaube ich, so 7 oder 8 Jahre und habe alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen, ja, und habe das immer sehr gern gemacht, weil ich auch in der Nähe aufgewachsen bin und hatte dann irgendwie das Glück, dass ich dann wirklich Profifußballer werden durfte bei diesem geilen Club.
Wie war der Moment? Das muss irgendwie unglaublich gewesen sein. Also in dem Moment, wo das dann fix war, das war ja Dream come true, oder?
Also ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe immer meine Dinge versucht ordentlich zu erledigen und ich war nicht so ein Riesentalent, aber ich war eigentlich auch so ein richtiger Beißer und ich glaube schon, dass ich ein ganz guter Verteidiger war. Und ein richtiger Kämpfer.
Aber du hast ja Tore auch geschossen.
Passt zu Rapid.
Das muss man jetzt erwähnen. Du warst dein Verteidiger, der Tore
geschossen. Ich habe schon auch Tore geschossen. Ja, ja. Also in der guten Zeit vor allem, aber auch zwischendurch immer wieder.
Mhm. Warst du in der Kampfmannschaftszeit, warst du immer Innenverteidiger? Oder hat man das damals schon so...
Ja, früher war es ja noch ein bisschen antiquierter. Da hat es ja auch sogar noch diesen Stopper gegeben und die zwei Manndecker, so hat das früher geheißen. Ne?
Du warst Manndecker?
Ja, eher Manndecker. Aber wie ich dann nach Italien, habe dann auch den Sprung nach Italien geschafft, war auch ein großes Erlebnis. Und da habe ich dann die Viererkette gelernt und habe da auch außen gespielt, weil ich für meine Größe relativ schnell war. Und ich war laufstark, war ich immer sehr... Also ich war dann schon universell einsetzbar, auch in der Viererkette.
Wir haben jetzt kurz die Sportfreunde Stiller erwähnt und Italien. Das heißt, spielen wir ein italienisches Lied von den Sportfreunden Stiller über italienischen Fußball.
Gute Idee. Okay. Ja, gute Idee.
Quella maglia blu e bianca e tutto cambia, se eri sempre un po' indifferente, tu hai trovato senso in quel che fai. Non si ripeterà la storia mai più, non sarà di nuovo 94. Non si ripeterà la storia mai più, non sarà di nuovo 94. Tu dai un bacio alla TV e vedi lui ti mostra come si gioca, come batti gol nella Fiorentina, ora tu nella vita. Non si ripeterà la storia mai più, non sarà di nuovo 94. Non si ripeterà la storia mai più, non sarà di nuovo 94.
Ich habe dich zum ersten Mal erlebt live, also ich habe dich gesehen, du mich glaube ich nicht, 1991 beim Cupfinale gegen Stockerau.
Da war ich auch.
Da warst du auch, das war, ja.
Nächstes Thema.
Ja, ich wollte gar nicht lange darauf herumreiten.
Nein, kein Problem. Niederlagen gehört dazu im Sport.
Dein Bild ist jahrelang über meinem Bett gehangen. Allerdings nicht nur von dir, sondern es war eine ganze Mannschaft.
Okay,
jetzt haben wir schon 100. Ich habe mich nämlich verliebt in Rapid und war dann 5 Jahre lang ein Hardcore-Rapid-Fan. Bei dem Europacup-Matches gegen Inter Mailand. Warst du da schon im Kader? Oder
nein, da war ich noch unter 21, da war ich am Sprung, ja. Aber okay. Da war ich noch nicht dabei, habe das aber natürlich auch mit viel Freude verfolgt, ja.
Ja, na, das hat mich fasziniert. Und dann,
ja, das war toll, ja.
Und dann bin ich eingestiegen.
Gut so. 95 war aber dann sozusagen die Wiedergutmachung, also Cupsieg. Genau. 96 sowieso Höhepunkt. Du hast auch ein Buch geschrieben über diese Zeit.
Ja.
Also Europacup, Pokal der Pokalsieger, Finale leider verloren, aber am Weg dahin Mannschaften besiegt wie Feyenoord Rotterdam, Sporting Lissabon, Dynamo Moskau. Also das ist schon eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Kannst du das irgendwie erklären im Nachhinein? Was ist da passiert in diesen 4, 5 Jahren? Kann man das irgendwie runterbrechen auf eine Aussage? Oder?
Ja, ich denke, ich habe es, glaube ich, im Buch auch ganz gut beschrieben. Das war eine sehr besondere Zeit, die wahrscheinlich heute auch nicht zu wiederholen wäre. Es war so, dass Rapid Anfang der 90er generell am Boden war. Es war nicht nur dieses Cupfinale gegen Stuttgart, was natürlich sehr bitter war am Anfang meiner jungen Karriere, sondern Rapid ist finanziell sehr schlecht gegangen. Und wir haben dann... Ja, das hat dann so Eigendynamik bekommen. Der Dokobel ist unser Trainer geworden, der hat da irgendwie einen frischen Wind reinbracht, das Mannschaftsgefüge neu aufgestellt, das hat sich sehr gut ergeben. Und wir haben uns da, ja, das ist wirklich super zum Laufen gekommen. Und es war eine extrem geile Zeit und nicht nur für Rapid, nicht nur für diese Mannschaft, auch für mich persönlich. Ich habe damals sehr viel erlebt, habe mein Nationalteam-Debüt feiern dürfen. Ja, denke gern zurück und irgendwann haben wir gedacht, und wir werden oft angesprochen drauf, das ist eigentlich schön, ja, auch mit sehr viel Wertschätzung und Respekt. Und dann haben wir gedacht, bis der Narisch ist jetzt sich bald zum 25. Mal, war vor ein paar Jahren, ist ja jetzt schon länger her. Dann haben wir gedacht, es wäre doch cool, ein Buch drüber zu schreiben. Und so ist die Idee bei mir entstanden und haben wir gedacht, ich kann nicht einfach ein Buch schreiben. Mittlerweile weiß ich, dass viele Leute gerne Bücher schreiben, aber habe es mir trotzdem nicht gleich zugetraut. Aber ich habe mir das, so wie ich es halt aus Fußball gemacht habe, ich versuche das strukturiert anzugehen und ich glaube, es ist ja ganz gut gelungen und bin auch auf das Buch sehr stolz. Ja. Und habe das auch alles allein geschrieben und ich glaube, das macht das Buch auch besonders und authentisch. Also da gibt es keine Ghostwriter. Ich glaube auch, hätte niemand wahrscheinlich machen wollen. Mhm. Jedes Wort stammt von mir und steckt sehr viel Emotion auch drin. Ja.
Diese Mannschaft damals, wenn man das so aufzählt, also Kübauer, Janka, Konsl, Schöttl, Barisic, Scherauf, Stöger, alles Leute, die man heute noch irgendwie kennt, die haben es wirklich geschafft, sozusagen den Fuß da reinzubekommen,
ja, und dort zu bleiben. Also, ja, man muss sagen, erstens einmal, früher hat es auch noch diese Typen gegeben. Das ist ja auch leider ein bisschen weniger geworden heutzutage. Und es hat mehr diese Vereinstreue noch gegeben. Du hast noch mehr diese Spieler zu einem Verein zugeordnet. Auch das ist ja heutzutage schwieriger. Es wechselt ja sehr viel. Und ja, der internationale Fußball war vielleicht noch nicht so, es hat das Internet noch nicht so stark, war noch nicht so vertreten. Man hat nicht so viel vom ausländischen Fußball mitgekriegt. Die Kids heutzutage, die wachsen auf mit allem, ne? Und interessieren sich teilweise gar nicht mehr für Österreich. Und das ist irgendwie das Glück auch. Und ich glaube, wir waren auch noch Leute zum Anfassen.
War das in der Zeit, als es noch diese Legionärsregel gegeben hat? Oder?
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Das ist der letzte Punkt noch. Damals hat es noch nicht so viele Ausländer gegeben in der Liga. Und deshalb haben wir, glaube ich, diesen Wiedererkennungswert noch. Und viele aus unserer Generation verbinden halt viel mit der Zeit, so wie es du auch jetzt einleitend gesagt hast. Und das ist irgendwie auch unser Glück und unser Bonus, den wir haben.
Diese Regel war europaweit damals noch, oder? Also da hat jede Mannschaft wahrscheinlich bis auf eben drei...
Ja, es hat noch Beschränkungen gegeben, es war nicht so leicht, es war auch eine finanzielle Geschichte. Dann ist das Bosman-Urteil gekommen, von dem ich ja selber auch profitiert habe, wo dann Spieler wahllos wechseln haben können, ohne Ablöse. Und so hat das dann eine andere Dynamik bekommen, ja.
Mhm. Und das war damals noch nicht, oder halt erst im... Na, Bosman war wahrscheinlich 95, 96,
gerade noch nicht. Ja, das war 96, ja. Mhm. Also nach diesem guten Jahr habe ich auch das Glück gehabt, dass ich dann nach Italien wechseln habe können. Mhm. Deswegen, ja.
Das war auch wegen dem
Urteil? Das war auch wegen dem Bosman-Urteil, ja. Mhm. Muss man auch fairerweise sagen. Aber wir haben damals natürlich super Leistungen gebracht, so sind die auch aufmerksam geworden. Mhm. Und Italien war natürlich auch eine besondere Erfahrung. Wie ich dann von Italien zurück bin, habe ich Admira gespielt, da waren sehr viele Junge. Und sehr viele Ausländer. Und die haben nur mich gekannt, ja. Mhm. Und das war einerseits manchmal nett und lustig, aber ich habe einmal in Vorarlberg gespielt und da haben mich die Leute dauernd beschimpft, ja. Und nach dem Spiel bin ich dann sage, was ist mit euch? Na, habe ich irgendwas da? Na, du bist der Einzige, den wir kennen. Also es war wirklich so, ja.
Wie gehst du eigentlich mit sowas um oder wie bist du damit umgegangen, wenn da wirklich sowas war wie Beschimpfen am Platz? Also hat dich das aggressiv gemacht teilweise, nein, oder wie hast du das weg? Wie drückt man sowas weg?
Nein, es ist Beschimpfen, es gehört dazu, so wie der öffentliche Druck generell, ja. Das ist natürlich nicht lustig. Man spielt nicht immer gut, man macht da Fehler. Und die Zeitungen haben einen in Pfanne, die Zuschauer beschimpfen einen. Ja, das, also wenn es der Gegner ist, ist es noch angenehmer, wenn es der eigene sind, dann weißt du, ich bin halt wirklich nicht gut. Damit muss man als Profi umgehen können. Und ich habe auch in meinem Weg viele kennengelernt. Manche können es besser, manche schlechter. Und ich habe auch viele, viele gesehen, die gute Fußball waren, aber die mit dem Druck halt nicht umgehen konnten. Ja, das gehört halt auch dazu. Und das ist nicht leicht, weil ich kann mich nur erinnern, Nationalteam auch, da habe ich mir schon auch gedacht, bist du narrisch, wenn ich da jetzt einen Fisch mache, also Fisch ist Fehler, ne? Mhm, ja, klar. Dann sind wahrscheinlich 3-4 Millionen Österreicher ziemlich hass auf mich. Und wie gesagt, früher war das natürlich medial noch weniger. Heute ist es ja noch schlimmer. Ja, also mit dem ganzen Social Media, das ist ja verrückt. Eigentlich ist es verrückt. Und
bist total offen, ne?
Ja. Ja. Mhm. Also da haben wir schon eine schönere Zeit gehabt, muss ich auch sagen. Für alle.
Looking to the light.
96 dann Italien, ja. Deine Italienzeit. Zu einer Zeit, wo Italien die beste Liga der Welt hatte.
Ja.
Du hast da eigentlich jede Woche gegen einen Superstar gespielt.
Ja, genau.
Kann man das beschreiben? Wie groß war da der Qualitätsunterschied? Oder wie hast du dich da gefühlt, wenn du dann spielst gegen... Oder kannst du mal ein paar Namen droppen, die da irgendwie vielleicht...
Ja, da war der Georges Weah bei Milan, der Battistuta bei Fiorentina, da war der Mancini bei, glaube ich, Sampdoria oder was schon Parma, da ist Gianfranco Zola, der Inzaghi, der jetzt Trainer ist. Der hat übrigens mal 2 Elfer gegen mich rausgeschunden. Atalanta Bergamo. Ich bin immer noch sauer auf ihn. Ich war ja ein harter Verteidiger, aber ich habe ihn zweimal nicht mal berührt. Er ist einfach umgefallen und war Elfmeter. Keine Anekdote am Rande.
Da war Del Piero in der Zeit.
Del Piero war schon, da gibt es auch ein schönes Foto. War wir gerade kämpfen, aber bei Juve. Ja.
Juve.
Ja, es war. Also es war sehr aufregend. Es war ein Riesenerlebnis. Hohes Niveau natürlich, wobei ich oft gesagt habe, auch dieses Drumherum war natürlich irre. Also dieser ganze öffentliche Druck, also ich habe zuerst vom öffentlichen Druck gesprochen, in Italien war das noch ungleich größer. Und ich war ja leider bei einem Aufsteiger und da haben wir natürlich gleich keinen Abstieg gespielt. Das war natürlich eine harte Zeit sportlich, aber ja, tolles Erlebnis. Super Liga, super Stadion, Wahnsinnsvereine. Und ich habe es im Buch dann auch aufgeschrieben, ein bisschen, wer da damals gespielt hat. Und damals war wirklich Italien, die sind ja dann ein bisschen zurückgefallen, aber war wirklich die stärkste Liga der Welt und wollten alle dort spielen. Und bin ich auch wenn es nur ein kurzes Gastspiel war, bin ich doch auch sehr, sehr stolz, dass ich das geschafft habe und mich auch wacker geschlagen habe, auch wenn ich keine große Rolle dort gespielt habe.
Ja, vor allem, es war eine Zeit, ich meine, da hat Österreich nicht so wie jetzt, weiß ich nicht, jetzt gibt es wahrscheinlich...
Ja.
Ist jetzt ganz anders. Hunderte Legionäre und davon 50 in große Ligen und damals waren das 3-4 oder
so. Ja, ich war auch der 5. Österreicher, glaube ich, in Italien. Mhm. Das war auch nicht so schlecht, denke ich. Aber wie gesagt, das war, muss man auch fairerweise sagen, das Bosman-Urteil war natürlich da eine große Hilfe auch. Und ja, mittlerweile, weil du es gesagt hast, unser Nationalteam ist ja auch super gut, weil eigentlich alle unsere besten Österreicher im Ausland spielen, aber in Top-Ligen und bei guten Vereinen. Also nicht irgendwo vielleicht erste Ergänzungsspieler sind, sondern wirklich Leistungsträger sind. Und darum ist auch das Nationalteam so gut.
Du warst dann 98 Rapid-Kapitän. Das ist für Außenstehende, wir sind beide keine Fußballer, aber was ist das denn? Also ich weiß schon, was der Kapitän ist, aber ist das dann wirklich ein Mehr an Verantwortung?
Ja,
ist das
schon. Oh ja. Würde ich schon so sehen, ja, weil du hast, bei Rapid war es eine große Ehre, bin ich zu der Ehre gekommen, weil ich Vizekapitän war und der Ernst-Kapitän nicht gespielt hat. Ich habe es dann noch mehr gespürt, ich war die letzten Jahre bei der Admira dann, da war ich dann wirklich, also der Einser-Kapitän und auch ein wichtiges Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer, Verein, da habe ich schon gemerkt, was diese Rolle bedeutet. Und ist eine schöne Sache, ja. Bei Rapid war es mehr die Ehre, bei der Admira war es richtige Arbeit, ja. Und hat schon auch eine wichtige Funktion, der Kapitän, ja, muss man schon sagen.
Ich würde jetzt gerne auch dich fragen, weil in deinem Buch, ich meine, wir kennen uns jetzt erst eine halbe Stunde, aber du bist immer so positiv und in deinem Buch, da würde man auch kein schlechtes Wort über den Sport hören oder über andere Leute, mit denen du zu tun gehabt hast. Aber jetzt spüren wir mal Christoph und Lolo, Fußballer. Da geht es um die Schattenseiten. Ein bisschen hast du es eh schon erwähnt. Und dann möchte ich von dir, würde ich dich gerne fragen, ob du irgendwas erzählen kannst, was du aber echt schon so richtig auf die Nerven gegangen ist. Abgesehen vom Druck vielleicht. Aber spielen wir mal den Song.
Ja. Stell dir vor, du hättest eine neue Arbeit und am ersten Tag wird es passieren, dass die Kollegen dich mit Schuhpasta, Klobürste und Rasierapparat malträtieren. Und stell dir vor, du müsstest mit diesen Kollegen dann täglich duschen gehen. Und es gibt keine Kabinen oder Vorhänge, nein, man könnte alles sehen. Und stell dir vor, sie würden dir eine Nummer verpassen und du müsstest ständig laufen. Und wenn dein Arbeitgeber wollte, könnte er dich wie ein Stück Vieh weiter verkaufen. Und stell dir vor, viele deiner Kunden wären hirnlose Rassisten. Und stell dir vor, viele deiner Ansprechpartner wären Sportjournalisten. Du sagst, so etwas wäre gar nicht möglich und wer ließe sich auf sowas schon ein? Ja, vermutlich ist es kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. Es ist vermutlich kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. All diese Demütigungen und Beschwerlichkeiten und die ekligen Schweinereien. Es ist vermutlich kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. All diese miese Arbeit für das bisschen Ruhm. Nein, das viele und traum nicht rein. Machst du als Fußballer etwas falsch, wirst du von deinen Kunden ausgepfiffen. Und machst du einmal alles richtig, wirst du von Kollegen ausgegriffen. Und man bewirft dich oft mit Klopapier, ständig schreit irgendwer buh. Und mittendrin sitzt deine Ehefrau und schaut dir bei der Arbeit zu. Schneuzt dich ohne Taschentuch und du verrohst emotional. Die Kultur und der gute Geschmack sind dir bald vollkommen egal. Und wenn im Eifer des Gefechts einmal Toilettfehler geschehen, macht so ein Arschloch gleich ein Foto und die ganze Welt kann deine Nudel sehen. Du sagst, es wäre alles menschenrechtswidrig und im höchsten Maße gemein. Ja, du hast recht, es ist wohl echt kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. Es ist vermutlich kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. All diese Demütigungen und Beschwerlichkeiten und die ekligen Schweinereien. Es ist vermutlich kein Vergnügen, ein Fußballer zu sein. All diese miese Arbeit für das bisschen Ruhm. Nein, das viele und Traum nicht ein.
Jetzt objektiv betrachtet, was an dem Beruf, der viele schöne Seiten und negative Seiten sind natürlich neben dem Druck sind es die Verletzungen, ist es die Disziplin, also die Selbstdisziplin, die man haben muss, dass man auch Entbehrungen hat natürlich, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht, dass man sein ganzes Leben eigentlich nach dem Sport ausrichten muss. Das ist auch nicht vielleicht jedermanns oder jeder Frau's Sache. Und so persönlich hat man natürlich auch und natürlich die Niederlagen, ja, das ist auch klar, ja, das. Es ist zwar nur ein Spiel, aber da geht es halt manchmal um Föh und
wie ist es bei
man erlebt bittere Niederlagen schon.
Wie ist es bei diesen Trainingslagern? Ist das nicht manchmal irrsinnig fad?
Wenn ja, auch. Und zu der wilden, wir waren ja eine wilde Truppe und wir haben da einen fürchterlichen Lagerkoller immer gehabt und ja, wir haben ein paar wilde Spieler da drin gehabt und das war richtig anstrengend manchmal, ja. Man ist natürlich in schönen Hotels und so, man erlebt etwas, aber auch nicht so viel, weil man ja meistens am Sport fokussiert ist. Es sind auch nicht alle in der Mannschaft deine besten Freunde. Man hängt auch manchmal mit dem Trainer vielleicht. Ja, das sind alles Dinge, die halt vielleicht keiner sieht. Das sind auch die Schattenseiten. Ja. Aber alles in allem geht es an Fußballer schon gut, denke ich. Ne.
Hat es damals noch Doppelzimmer gegeben?
Ja. Okay.
Ja. Das war jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, oder?
Nein, glaube ich nicht. Weiß ich gar nicht.
Wer war denn fixer Zimmergenosse?
Der Peter Schöttl. Ja. Peter Schöttl war mein langjähriger Partner. Ja. Und ein super Bursch. Okay. Und uns verbindet sehr viel. Wir haben uns sehr gut verstanden, wir haben uns sehr gut ergänzt. Das einzige Thema, was ein bisschen hart war, war die Musik.
Naja, wahrscheinlich war er blöd und du Oasis, ne?
Nein, das war es auch nicht. Weil ich habe beide geliebt. Okay. Peter war mehr so der Schlagertyp. Aber er war sehr tolerant, ich natürlich sowieso. Und wir haben uns dann schon irgendwie gefunden. Ich habe ab und zu MTV schauen dürfen. Er hat dafür Xavier Naidoo hören dürfen und so manche andere Geschichten, ja. Wobei Xavier natürlich auch nicht so schlecht ist. Aber Schlager, ich muss sagen, ich bin wirklich Musik, bin ich tolerant, aber Volksmusik und Schlager, das ist schon hart, finde ich. Das ist richtig hart. Das geht sich dann irgendwie am Ende des Tages bei mir nicht aus. Ja. Sonst kann ich alles.
Du, aber dann ziehen wir jetzt das Thema vor. Wir haben nämlich so einen Themenblock Musiker und der Musikgeschmack. Ja.
Ja.
Jetzt glaubt man, wenn man Nick Hornby liest und so weiter, ja, die ganzen Fußball und Indie-Rock passt irgendwie zusammen und wenn man ins Chelsea geht, glaubt man auch, das hängt alles irgendwie zusammen, aber jetzt haben ja viele Fußballer nicht so einen guten Musikgeschmack.
Ja, wobei gut relativ ist, ne, wie man wissen.
Ja, das muss man so sagen. Ja. Wir wollen jetzt nicht schlecht
über Musik. Für alle Folgen gilt das natürlich. Das gilt für alle.
Ja, ja. Über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber wir drei hier haben circa ein ähnliches Verständnis von guter Musik.
Richtig.
Wir haben recherchiert über Fußballer mit gutem Musikgeschmack und Fußballer mit
anderem Musikgeschmack.
Anderem Musikgeschmack. Es gibt momentan eine ganz prägende Figur im europäischen Fußball als Trainer, der einen exquisiten Musikgeschmack hat. Weißt du, wer das ist?
Nein. Sag's mir bitte.
Xabi Alonso.
Okay.
Der hört gerne Pavement, Wilco, Dinosaur Jr., The Smiths, Belle & Sebastian und The XX. Und ein guter Trainer ist auch.
Das unterschreibe ich beides.
Okay.
Unterschreibe ich beides.
Gut. Mehmet Scholl haben wir schon geredet.
Mehmet Scholl haben wir geredet, ja.
Der Petr Cech.
Okay.
Der spielt, der ist Schlagzeuger geworden. Okay. Ja. Und macht YouTube-Videos, wo er dann zu Foo Fighters und U2 spielt. Und gar nicht mal so schlecht.
Nicht schlecht.
U2, morgen Donauinsel.
Da fällt mir jetzt auch was ein. Aber mach du mal weiter.
Ich habe da nur noch, bei Österreich haben wir notiert, Didi Kübauer,
glaube ich. Ja, genau. Haben wir schon vorgesprochen. Weißt du, früher hat man das auch nicht ganz so mitgekriegt. Gell? Jetzt durch das Internet kriegt man das vielleicht mehr mit. Ich habe halt dann irgendwann mitgekriegt, dass der Hans Gankl da gut aufgestellt ist, sage ich mal. Mit dem habe ich dann noch den einen oder anderen Spaß gemacht.
Ganz in der Roses, Donauinsel.
Auch der Didi Kübauer, der einen sehr, sehr breiten Geschmack hat. Und mir wurde dann berichtet, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, es war auch ein guter Nationalspieler, den Deutschland gespielt, Martin Stranzl, wurde mir dann berichtet, Martin Stranzl, der macht auch gute Musik, also hört gute Musik.
Das war eher so Metal, glaube ich, oder?
Ja, ich wüsste jetzt auch gar nicht die Bands, also so in dem Detail, wie du von Alonso jetzt aufgezählt hast, wüsste ich es gar nicht. Dann hört es aber schon bald auf. Es war halt immer so auch, dann so die Verbindung war halt immer eben nach England und hat man halt mitgekriegt, dass die Gallagher Manchester City forciert haben. Dann war halt die Kasebien-Geschichte, die ich sehr leibend gefunden habe und immer noch extrem neidig bin auf den Fuchs, dass der das erleben durfte. Erstens mal Meister werden mit Leicester und dann Kasebien im Stadion.
Wieso ist der Kasebien im Stadion? Ist das die Stadionhymne dort? Oder?
Ja, die kommen aus Leicester. Waren auch, glaube ich, Leicester-Fans und die haben...
Ich habe gedacht, das heißt Leicester.
Ja, genau. So die Worcester-Sauce. Ja, genau. So die Worcester-Sauce am Steak, ja. Na, die haben ja, das war ja eine Riesensensation, weil das ja, ich glaube, mittlerweile sind die ja sogar abgestiegen, aber steigen jetzt wieder auf. Mhm. Aber wurscht, das ist ja so ein Mittelständler in England und sind ja damals überraschend Meister geworden, haben einen super Lauf gehabt. Und die kommen aus Leicester, Kasebien, und die haben dann, glaube ich, ein paar Wochen, nachdem die Meister geworden sind, haben die ein Konzert im King Power Stadium gespielt und da habe ich eher eine Nummer mitgenommen, weiß nicht, was heute spielen. Und da haben die den Meistertitel auch gefeiert und ich finde nämlich, die haben das dann bei einer Platte dazugegeben, diese Live-CD, und ich finde, das ist einer der besten Live-Mitschnitte, die ich je gehört habe. Also eine super Atmosphäre. Und das wollte ich eben erzählen, das ist mir nämlich gerade eingefallen. Ich war in Italien, war ich mit Didi Beiersdorfer gespielt, ex-HSV und ich glaube sogar Nationalteam. Cooler Typ, das war mein Zimmerpartner in Deutschland. Ja. Und der hat das ja mit den Smiths auch immer mitgekriegt. Also bei Smiths ist, da bin ich verrückt. Und dann sagt er, der Richie Goltz hat das auch immer gehört. Die Smiths, die Schmitz, glaube ich, also gesagt, die Schmitz. Der Richie Goltz, sagt er, der? Sagt er, ja, der hat das auch immer gehört.
Mir sagt Richie Goltz nichts.
Ja, das war der Thomas vom HSV, glaube ich mal, oder?
Okay.
Und ich hoffe, dass das der Richtige ist, weil ich habe jetzt nachgedacht, wie der geheißen hat. Mir ist jetzt nur der Richard Goltz eingefallen. Also solltest du zu ein Richard Goltz und das nicht sein, dann verzeih mir und dann war es ein anderer.
Aber der Musikgeschmack ist
der Aber ein bekannter Dormann, ja.
Können wir jetzt bitte spielen Kasebien und dann The Smiths? Ist dir das recht?
Ah, das ist super. Ist mir super recht. Mitgebracht hätte ich The Boy with the Thorn in his Side.
I tell to my players, hey, you go, I'm in the stadium, the first match with the Kasebien song. You are the warriors, you have to do the best for them.
This one's for the underdogs. Two, one.
being at all. I got my trumpet in a barroom prom. See the logo, love's a fighter, love's a winner to fall.
Groß, der ist ja noch immer aktiv und noch immer sehr gut,
ja,
oder?
Ja, stimmt.
Querpass-Toni. Weißt du, was denn seine Lieblingsband ist?
Sag's.
Pur.
Okay.
Das ist eine deutsche Schlagerband.
Ja, stimmt. Ja. Aber sehr, sehr beliebt in Deutschland.
Ja. Ja. Steven Gerrard, die Liverpool-Legende, hat einmal einen Disc-Jockey, Achtung, verprügelt, weil er nicht Phil Collins für ihn gespielt hat. und dann habe ich nur noch eines, das ist ja, meine Lieblingsgeschichte zu Musikern und Fußball. Der Michael Ballack hat ja mal gespielt bei Chelsea, oder?
Ja.
Und da war diese Chelsea-Ikone, John Terry.
John Terry.
Und der hat gesagt, er hat sowas früher auch gegeben, wenn da ein Spieler neu gekommen ist zu einer Mannschaft, dass es so eine Art Ritual gegeben hat, dass der aufgenommen wird, dass man da irgendwie die Hosen auflassen muss, okay, oder sowas. Gibt es sowas? Oder?
Ja, hat schon diverse Sachen früher gegeben, auch nicht so lustige.
Ja.
Dieses berühmte Bastern. Dass er dann irgendwann abgeschafft wurde.
Aber was da war das Skandal gegeben?
Ist man da irgendwie, ja, da hat man, da wurde man an sensiblen Teilen des Körpers mit Schuhcreme eingeschmiert und dann hat man noch mit irgendwas drauf gehabt, mit einem Schläger oder den Tischtennisschläger oder so. Ja, das, ja, grundsätzlich hat man früher, als Rookie oder als Junge, hat man natürlich auch immer die Bälle tragen müssen und so. Das hat sich auch sehr geändert. Mhm. Das war dann, früher hat es diese Hierarchie noch gegeben.
Also so Erniedrigung, ja, am Anfang. Ja,
ja, okay, ja, war nicht immer so lustig. Aber ich glaube, ja, das gibt es heute auch nicht mehr. Ja.
Bei Chelsea war es damals schon ein bisschen schaumgebremst oder abgemildert. Ja. Da hat immer der neu war, hat sie auf einen Tisch stellen müssen in der Mannschaftskabine und hat irgendein Lied singen müssen. Also, das ist aber aussuchen dürfen.
Ja, ist aber auch schlimm, oder?
Ja, da, schon.
Seelisch kann es auch schlimm
sein. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, weil irgendwie man breitet sich das so mal aus und man lässt irgendwie die Hosen auf, ohne die Hosen runterzulassen. Also ich finde das Idee finde ich nicht so schlecht. Und Michael Ballack hat gesungen.
Du Entschuldiger, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Bub gern gehabt hab, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab Nächte lang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit dir umzwinkert hast. Und wir streiten 15 Jahre, hol ich jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nichts war.
Das ist super, oder?
Ja, aber das muss eh gut angekommen sein, weil das ist ja nicht melodisch und den Text haben sie nicht verstanden.
Ja, oder? Genau. Also ich finde es irgendwie eine interessante, ja, Wahl.
Aber spannend, dass der auf das kommt, gell?
Ja, du, ich glaube,
Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Deutschen so unsere Musik verfolgen.
Ich glaube, der war groß in Deutschland. Cornelius, glaube ich, war ziemlich bekannt in Deutschland.
Und man merkt jetzt auch, dass das auch schon noch immer wieder gehört werden, unsere Sachen. So die Wanda und so, oder der Nino, der ist ja auch in Deutschland. Oder Voodoo, den ich auch sehr schätze.
Ich glaube, es liegt an der Sprache. Ich kann mich erinnern, wir haben ein Konzert gehabt irgendwo in München und haben gesagt, spült's weniger, red's mehr. Die hören das gerne, das Wienerische heute.
Das stimmt, das hat mir ein Mädel auch mal gesagt und ich habe es dann irgendwie nicht so hingekriegt auf Befehl.
You know I love that violence that you get around here, that kind of ready, steady violence. That violent, how do you do? And the lie when it's daddy wife sleep in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation. Just like me, just like you, man is on a nod, yeah, what you gonna do about it? You know I love that violence that you get around here, that kind of ready, steady violence. That violent, how do you do? The lie when it's steady, white sleep in a phone booth. He's just very, very tired of having that same old boring conversation. Just like me, just like you, man is on the notch, yeah, what you gonna do about it? Is it easy just to try it? Is it the same old lie? Well, is it liberating just to be so fine? Happens all the time.
Du warst Team Liaison Officer, haben wir gelesen.
Ja, ja, das war eine sehr, sehr interessante Geschichte. Es war bei der Heim-Europameisterschaft und da bin ich dann irgendwie involviert gewesen, weil die Italiener in Niederösterreich stationiert waren. Und dann habe ich diese Funktion ausfüllen dürfen für die UEFA. Das war so eine Art Organisator zwischen UEFA und Nationalteam. Und da bin ich aber wirklich drankommen und da habe ich extrem viel erlebt. Also es war eine sehr spannende Zeit und ich war da, obwohl ich das ja gekannt habe als Spieler, war das schon sehr interessant, auch mal von einer anderen Warte. Und ich war auch ständig mit dem Nationalteam unterwegs. Und das war schön, ja, also mit den ganzen Superstars, ja. Mhm. Und habe ich viel erlebt. Viel spannend, war aber auch sehr, sehr aufreibend und sehr anstrengender Job. Okay. Wirklich ein arger Job.
Und du warst verantwortlich für die Bindeglied zwischen
Mannschaft und Veranstaltung? Ja, viele organisatorischen Dinge, auch die Reisen dann. Wir haben in der Schweiz gespielt und dass die Passagierlisten stimmen und die Flotte. Wir haben Chauffeure gehabt, dass die Spieler zur Pressekonferenz kommen. Eine meiner Lieblingsanekdoten war, dass der Gigi Buffon seinen Glücksbringer vergessen hat im Hotel. In Österreich, der Unterschied war, in Österreich sind sie weniger beachtet geworden, weil wir wissen ja, wir Österreicher sind gemütlicher, sind nicht so fanatisch alle. Dafür haben wir dann alles, wurde ihnen alles abgenommen und ja, wie der Cannavaro operiert worden ist, sind wir mit dem Blaulicht am Regen gegen die Straßenbahnlinie gefahren. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich habe mir gedacht, bin mir vorgekommen wie in einem James-Bond-Film. Und in der Schweiz war es umgekehrt. Da leben ja viele Italiener, da waren sie sehr fanatisch, aber dafür die Schweizer sind ja nicht so gemütlich. Ja. Na wurscht, lange Rede, kurze Szene. Der vergisst einen Glücksbringer und die Teammanager kommt zu mir aufgeregt und sagt, wir brauchen einen Glücksbringer, der ist im Hotel.
Was war der Glücksbringer?
Was war das? War das irgendein Armband oder so? Also. Na, ich gehe da zu dem Sicherheitsbeauftragten und da hat man auch die Polizei und die Sicherheit koordinieren müssen. Und ich sage, wir müssen eine Polizei ins Hotel schicken, einen Glücksbringer holen. Sagt er, ja Michael, wie stellst du dir das vor? Sage ich, stelle mir gar nichts vor. Der Gigi Buffon braucht seinen Glücksbringer. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt diskutieren müssen. Wir können doch nicht einfach eine Polizei schicken wegen sowas. Sage ich, wenn wir heute ausscheiden, habe ich gesagt, wenn die Italiener heute ausscheiden, ich habe dann wir gesagt, ich sage, ja, haben wir jetzt noch, dann kannst du sicher sein, dass 80 Millionen Italiener dich umbringen wollen, ja, wenn du jetzt nicht den Glücksbringer holst. Was ist passiert? Ende der Geschichte, sie haben ihn zum Glück geholt. Und der Gigi Buffon hat den Elfer damals gehalten. Ja. Oh. Ja, also ist die Sache gut ausgegangen. Ja, es waren Italiener, die sind ja auch ein bisschen chaotisch. Ja, und ja, ich habe da echt, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber ich habe echt lustige Sachen erlebt. Und ich liebe sie, aber es war natürlich nicht immer so einfach alles. Aber es war eine sehr aufregende Zeit, habe auch sehr viel gelernt und habe das natürlich auch mit sehr viel Herzblut ausgefüllt, weil sehr nah an dem Ganzen dran war und selber Fußball war italienisch gespielt. War geil, war eine coole Geschichte.
So many jokes, so many sneers, but all those also near weigh you down through the years.
see that tackle by Moore. And when Lineker scored, Bobby Belt in the ball. And Nobby Dabs in three lines on his shirt. Jules Rimet still gleaming. 30 years of hurt. Never stop me dreaming.
So, das war's mit der ersten Halbzeit unserer Fußball-Episode. Beim nächsten Mal geht es um Glanz und Elend des modernen kommerziellen Fußballs, um die Chancen unserer Mannschaft bei der anstehenden Euro. Und wir hören uns sehr gute und weniger gute Fußballhymnen an. Und natürlich wieder ein paar Britpop-Lieblingsstücke von IndieKid Michi Haas. Das letzte Wort hat aber Hans Krankl.
Das müssen jetzt schon mal alle verstehen, auch die Dümmsten, was das für eine Mannschaft ist, was die Mannschaft für einen Charakter hat. Das, mir ist das so wurscht, diese Mannschaft ist kolossal. Super. Es wird kein Fehler bei dieser Moral einer Mannschaft und bei diesem Kampfgeist, bei diesem spielerischen Vermögen. Die haben, welche Mannschaft hat denn heute gespielt? Denkt an das einmal einer, dass der Feldhofer Ferl zum ersten Mal spielt gegen ein Ungeheuer mit der Nummer 10, der ein Rugby-Spieler ist und kein Fußballspieler. Diese positiven Dinge soll man aufzählen, nicht die Fehler. Fehler machen wir genug, um Gottes Willen. Wir müssen uns verbessern in allem. Wenn ich sehe, was der 33-jährige Kübauer, wie der 70 Meter geht in einen Konter der 88. Minuten, ja, lacht er nicht an jedem das Herz in Österreich. Das ist irregulär. Ende.